Wir setzen also unsere Reihe zu Jakob fort unter der Gesamtüberschrift Gangster und Gottesmann und mal sehen, wie mir heute mehr gleicht, einem Gangster oder einem Gottesmann. Das Thema, wie gesagt, wer beschützt dich? Gut, also wenn wir eine Rangliste, eine Hitliste menschlicher Bedürfnisse aufstellen würden, also was sind die stärksten Bedürfnisse, die uns als Menschen umtreiben, dann bekäme einen vorderen Platz in dieser Hitliste ganz bestimmt das Bedürfnis nach Schutz. Dieses Bedürfnis, das spiegelt sich ja schon in zahlreichen Begriffen wider, in denen das Wort Schutz in unserer Alltagssprache vorkommt. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele. Katastrophenschutz, Geleitschutz, Mieterschutz, Schutzkleidung, Verbraucherschutz, Impfschutz, Verfassungsschutz, Staatsschutz, Feuerschutz, Frostschutz, Rundumschutz, Schutzgeld, Schutzvorrichtung, Schutzhelm, Schutzverordnung. Ja? Nur ein paar Beispiele, vielleicht fallen Ihnen auch noch ein paar weitere dazu ein. Die Frage ist immer, wer schützt wen, wovor und womit? Wer schützt wen, wovor und womit? Schutz kann versagen. Also als im Sommer 2021 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 134 Menschen starben, da sprach ein Feuerwehrmann von Systemversagen. Der Schutz hatte einfach versagt. Schutz kann auch versklaven. Wenn er den Menschen nämlich unmündig hält und durch vermeintliche Schutzmaßnahmen abhängig macht, sodass jemand dann gar nicht mehr selber frei agieren kann, irgendwann. Also es kommt immer darauf an, wer mich schützt, wovor er mich schützt, mit welchen Mitteln er mich schützt und mit welchen Zielen er mich schützt. Und um diese große Fragestellung geht es in unserem Bibelabschnitt heute Abend in der zweiten Bibelarbeit zu Jakob. Wer beschützt dich? Und ich bitte Sie dazu aufzuschlagen, 1. Mose 31 ab Vers 22. Ich hoffe, wir werden ein paar überraschende Entdeckungen in diesem Text heute machen, der ja nicht so geläufig ist. Okay, wenn Sie seit einigen Jahren Bibel lesen werden, wird Ihnen das sehr vertraut sein, aber der Text ist als solcher eigentlich nicht so sehr bekannt, nur so die große Linie. Und er dreht sich um diese Frage, wer uns beschützt und wessen Schutz uns wirklich hilft. Jakobs Fluchtgeschichte, denn da sind wir ja mittendrin seit gestern Abend, Jakobs Fluchtgeschichte ist zugleich eine Schutzgeschichte. Gestern haben wir gesehen, wie er diese Flucht begann, von seiner Heimat aus ins Exil nach Haran und wie er dort nach etwa 2 Tagen in Bet-El Zwischenstation macht, wo Gott ihm auf eine ganz besondere Weise begegnet. Und dann kommt er nach Haran, da gibt es auch viele spannende Ereignisse, aber wir haben ja nur 3 Abende und deswegen machen wir jetzt mal einen großen Sprung von 20 Jahren. Also wir sind heute Abend mit unserem Text 20 Jahre weiter. In den Kapiteln dazwischen kann man sehen, wie er es 20 Jahre lang in der Fremde dort aushält, wie er der Angestellte seines Schwiegervaters Laban ist, Angestellter des Schwiegervaters, na immerhin, und wie er dann aber endlich den Mut fasst, nach Kanaan in die Heimat zurückzukehren. Also 20 Jahre Exil waren das. Und in diesen 20 Jahren, da war er äußerlich versorgt, aber er hatte keine Chance, auf eigenen Beinen zu stehen, um seine so allmählich wachsende Familie selbst zu finanzieren und durchzubringen. Diese Chance wurde ihm nicht gegeben. Er hat auch keine Freiheit, um selber über seine Lebenswege zu entscheiden, um selber Prioritäten zu setzen, sondern er musste dem im weitesten Sinne parieren, was sein Schwiegervater von ihm forderte. Er war immerhin versorgt, aber er hat auch keine Mittel, um gemeinsam mit seinen Frauen und seinen Kindern in die Heimat Kanaan zurückzukehren, wo Gott ja noch eine große Aufgabe für ihn bereithielt. Das hatte er ja nicht vergessen. Gott hat ja versprochen, ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Aber sein Schwiegervater Laban will ihn nicht ziehen lassen um keinen Preis, weil Laban auch das Hemd näher ist als die Jacke, weil Laban uns auch in diesen Kapiteln dazwischen und nicht gerade als ein selbstloser, freundlicher, philanthropischer, vor allem auf das Wohl seines Nächsten bedachter Mensch hier begegnet, sondern der Laban ist knallhart. Wenn Freundlichkeit nützt, ist er freundlich, ansonsten zieht er seine Sache durch und er profitiert von Jakobs guter Arbeit als Viehzüchter und will natürlich dieses einträgliche Geschäft nicht riskieren und deswegen tut er alles, damit Jakob dort bleibt. Aber für Jakob ist jetzt nach 20 Jahren wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht worden. Er lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Er will jetzt endlich den Weg in die Heimat wieder starten, zusammen mit seinen beiden Ehefrauen und deren beiden gewissermaßen Assistentinnen, von denen er dann auch noch Kinder bekommen hat, sogar nach dem Wunsch der Frauen. Das war alles sehr kompliziert. Da können wir heute Abend nicht darauf eingehen. Und schließlich wagt er nach 20 Jahren die Flucht in die Freiheit. Also man muss sagen, Jakob hätte viel Verständnis gehabt für die Thesen von Alexis de Tocqueville. Das war ein bedeutender französischer Philosoph und Historiker, oder man könnte schon fast sagen, auch ein Soziologe, denn er hat ein berühmtes Werk geschrieben über Democracy in America, also über die Demokratie in Amerika, und er hat gezeigt, wie eine Demokratie, die ihre Bürger nach und nach entmündigt, dadurch, dass sie immer umfassender versorgt, ihnen immer mehr Entscheidungen abnimmt, dass eine solche Demokratie irgendwann dann in das Totalitäre kippt. Und diese Gefahr sah er zu dem Zeitpunkt dort und er hat das mit ganz interessanten Formulierungen beschrieben. Er hat gesagt, das ist ein milder Staat, aber dieser Staat will eben alles tun, um die Menschen unmündig zu halten. Er sagt, über diesen Bürgern erhebt sich eine gewaltige Vormundstaatsgewalt, die es allein übernimmt, ihr Behagen sicherzustellen und über ihr Schicksal zu wachen. Sie ist absolut, ins Einzelne gehen, pünktlich, vorausschauend und milde. Sie sucht die Menschen unwiderruflich in der Kindheit festzuhalten. Sie freut sich, wenn es den Bürgern gut geht, vorausgesetzt, dass diese ausschließlich an ihr Wohlergehen denken. Also so ein Staat will Bürger haben, denen es reicht, sauber, satt und irgendwie versorgt zu sein, vielleicht noch einen schönen Schrebergarten zu haben, ein paar Hobbys machen zu können und ansonsten sich nicht um die großen Fragen der Existenz, des Rechts, der Politik, der Gerechtigkeit oder so weiter zu kümmern. Also diese staatliche Gewalt, sagt Tocqueville, freut sich, wenn es den Bürgern gut geht, vorausgesetzt, sie sind ausschließlich an ihrem Wohlergehen interessiert. Sie arbeitet gern für ihr Glück, aber sie will allein daran arbeiten und allein darüber entscheiden. Sie sorgt für ihre Sicherheit. So, und Jakob hätte für Tocquevilles Analyse sicherlich viel Verständnis gehabt, weil er gemerkt hat, wie ihn eben diese Versorgung irgendwann geknebelt und gefesselt hat und er keine eigenen Ziele mehr entwickeln konnte. Er hatte den Schutz der Sippe, er hatte Nahrung, er hatte Kleidung, aber das war es auch schon. Und er wurde von diesem Bevormundungsregime quasi erstickt und dann öffnet sich wieder ein Fenster. Und davon berichtet unser Kapitel in Vers 19, Laban, also der Schwiegervater, war gegangen, seine Herde zu scheren. Also die Schafschur war immer ein großes Fest, so zwischen März und April. Sie nahmen die Hirten stark in Anspruch. Jetzt ist Laban also voll beschäftigt, es ist Saison und Jakob nutzt die Gelegenheit. Und dann lesen wir weiter. Und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Kommen wir nochmal dazu. Und Jakob täuschte Laban, hier wieder der Gangster. Jakob täuschte Laban, den Aramäer, damit, dass er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. So floh er mit allem, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Gilead. So haut er also ab. Und irgendwann merkt Laban das. Aber er gibt sich nicht geschlagen. Er schäumt vor Zorn, als er merkt, was der böse Schwiegersohn da gewagt hat. Und er will die Entscheidung seines Schwiegersohns umgehend rückgängig machen. Er sagt, das muss umgehend rückgängig gemacht werden. Ja? Er will die Macht über den Schwiegersohn und die Macht über seine Töchter und die Macht über seine Enkel zurückgewinnen. Und von da an steht Jakobs Leben unter dieser bangen Frage: Wer beschützt dich? In diesem Falle, wer beschützt dich vor dem Schwiegervater? Bestimmt haben einige von uns diese bange Frage sich auch gestellt. Wahrscheinlich nicht um Schutz vor der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater, aber diese Frage stellt sich ja auch in anderen Zusammenhängen. Wer beschützt dich, wenn die anderen hinter dir herjagen, um dich fertig zu machen? Wer beschützt dich und deine Kinder, wenn in der Schule die sogenannte Vielfaltsentziehung zur Pflicht gemacht wird? Wenn in den Bildungseinrichtungen alles getan wird, um die sexuelle Identität deiner Kinder zu verunsichern? Wer beschützt dich, wenn sie drohen, dir den Arbeitsplatz wegzunehmen oder ein Betretungsverbot auszusprechen? Wer beschützt dich, wenn sie dich im Sportverein oder Kollegenkreis wegen deines Glaubens angreifen? Wer beschützt dich, wenn sie in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis Lügen über dich verbreiten? Wer beschützt dich, wenn sie dich vor Gericht bringen, nur weil du deinem Gewissen verfolgst, so wie diesen Weimarer Richter, der einfach seiner Verantwortung nachkam und sich kritisch mit den Folgen der Maskierung für die Kinder auseinandersetzte und Rat von Experten einholte und dann ein höchst verantwortungsvolles Urteil fällte und dadurch ins Visier der Behörden geriet. Wer beschützt dich? Hören wir, wie es weitergeht. Am dritten Tage wurde Laban angesagt, dass Jakob geflohen wäre. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach 7 Tagereisen weit und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und Laban holte Jakob ein. Jakob aber hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge und Laban mit seinen Brüdern schlug sein Zelt auch auf dem Gebirge Gilead auf. Und da sprach Laban zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast mir es nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und mit Harfen? Also ich hätte dir noch eine Kapelle vorweggeschickt, sagt er. Und hast mich nicht einmal meine Enkel und Töchter küssen lassen. Nun, du hast töricht getan. Und sie haben es gemerkt, Laban kommt nicht allein, sondern Laban bringt gleich seine familiäre Schlägertruppe mit. Denn das kann man anders nicht verstehen hier. In Vers 23, er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach. Also das ist so sein Abschreckungspotenzial, was er da mit sich bringt. Und ja, damit ist angedeutet, dadurch, dass Laban diese kleine Familienarmee gleich mitreiten lässt, notfalls mit Gewalt. Jakob, notfalls mit Gewalt. Und Jakob ist demgegenüber machtstrategisch ganz eindeutig in der schwächeren Position. Wen hat er? Er hat die 4 Frauen, 11 kleine und zum Teil noch sehr junge Kinder. Er hat die umfangreichen Herden, die er im Laufe der Zeit erworben hat. Und wie gesagt, er hat nichts geklaut. Er hat die Herden mitgenommen, die ihm zustanden nach den Vereinbarungen, die sie getroffen hatten. Und immerhin lesen wir in Kapitel 30, Vers 43, daher wurde der Mann über die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde, Knechte, Kamele und Esel hatte. So, die musste er irgendwie mitführen. Das hat seine Reisegeschwindigkeit nicht gerade beschleunigt. Und er war überhaupt nicht auf eine kämpferische Auseinandersetzung mit Laban eingestellt. Da hätte er den Kürzeren gezogen. Immerhin schafft er es, über den Euphrat in Richtung Bergland von Gilead zu kommen. Die geografische Beschreibung ist da sehr allgemein, weil es nicht so wichtig ist. Aber er gewinnt immerhin einen kleinen Vorsprung. Sie müssen sich das so vorstellen, von Haran, wo sie aufgebrochen sind, in die Gilead-Region, das sind mehr als 500 Kilometer Luftlinie in etwa, das ist in 10 Tagen kaum zu schaffen. Es ist sowieso erstaunlich, dass Laban hier 7 Tage Reisen brauchte, um den flüchtigen Schwiegersohn wieder einzuholen. Das lesen wir in 31, 23 und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach 7 Tagereisen. Das ist erstaunlich lang, eigentlich müsste das schneller gehen. Aber das kann man sich so erklären, dass ganz offensichtlich zwischen dem Eintreffen der Nachricht von Jakobs Flucht in Vers 22 und dem Aufnehmen der Verfolgung von Vers 23 einige Tage vergangen sind. Also er musste ja seine Leute da erstmal sammeln, vielleicht hatte er noch einige andere organisatorische Aufgaben vorher zu erledigen. Offensichtlich ist er nicht Dante Pede, also 3 Stunden nachdem er es erfahren hatte, gleich losgezogen. Und das half dem Jakob auch etwas mehr Vorsprung zu gewinnen. Und tja, mit jedem Tag schmilzt dann auch sein Vorsprung, den er sich mühevoll erkämpft hatte. Und irgendwann merkt er, sie kommen näher, das Zusammentreffen ist nicht mehr zu vermeiden. Ich musste, als ich diesen Text studierte, an die Fluchtgeschichten denken, die mein Vater vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat. Seine Familie lebt in Polen, in Lodz, und im Januar 1945 waren sie dann auf der Flucht vor der russischen Armee mit ihren Trecks. Und er hat uns das oft erzählt, wie sie in ihren Pferdewagen dann mühsam vorankamen, wie hinter ihnen die Brücken gesprengt wurden. Und wie man aber doch spürte, die Gegner gewissermaßen rücken immer näher. Sie sitzen einem im Nacken und man fürchtet jederzeit, von ihnen erwischt zu werden. Sie haben tagelang keine Pause gemacht, nicht geschlafen, immer nur ganz kurz. Es war wirklich eine dramatische, angstvolle Flucht, die sie überstehen mussten und dann durch Gottes Gnade auch überstanden haben. Aber natürlich stellt sich in dieser Situation dann doch mit letzter Konsequenz die Frage, wer schützt dich? Und als sie dann aufeinandertreffen, dann führt Laban eine Show auf, die ihn in Jakobs Augen als Heuchler entlarven muss. Also Kapitel 31, 26, da sprach Laban zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären. Also der tut hier so, als ob die Töchter gegen ihren Willen entführt worden wären. Obwohl die Kapitel davor ganz deutlich machen, die sind freiwillig mitgegangen, die waren auch froh, endlich wegzukommen. Und der Laban redet hier so, als ob das noch Eigentum des Vaters wäre, diese Töchter. Und was der Schwiegersohn sich da erlauben kann, die Töchter hier einfach mitzunehmen. Ja, und dann heuchelt er in Vers 27 diese Zuneigung. Ja, warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast mich nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und mit Harfen? Ja, also am liebsten, lieber Jakob, hätte ich ein rauschendes Abschiedsfest gegeben und dir einen roten Teppich zum Abschied ausgerollt. Warum hast du mir diese Chance nicht gegeben? Das ist die offene Heuchelei und das schildert unser Text auch extra so in diesen Tönen und in diesen Farben, damit wir das verstehen. Ja, und dann spielt er noch den fürsorglichen Vater in Vers 28 und hast mich nicht einmal meine Enkel und Töchter küssen lassen. Du hast töricht getan. Ja, ich konnte sie nicht mal mehr in den Arm nehmen. Also umso wichtiger ist noch eine Information aus Vers 14 und 15, wo nämlich gesagt wird, da beschweren sich Rahel und Lea und sagen, ja, wir wollen mit dir gehen, wir wollen gehen, wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Hause. Haben wir ihm doch gegolten wie Fremde, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Also so groß war die Fürsorge des Laban für seine Töchter ganz offensichtlich nicht gewesen. Und da kann er jetzt noch so sehr den Fürsorglichen spielen, das wird ihm keiner mehr glauben. Und irgendwann merkt ja Laban offensichtlich, dass er mit diesem Rührstück nicht viel ausrichtet. Und jetzt geht er zum Spott über. Jetzt wird er zynisch in Vers 30, wenn er sagt, und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause. Ja, da sagt er, na plötzlich scheint dich wohl das Heimweh zu packen, lieber Jakob, nach 20 Jahren. Das ist doch komisch. Was bist du für ein Mann? Und ich denke, das kennen wir im Prinzip, wenn jemandem die Argumente ausgehen, dann wird er gern gemein, beleidigend oder einfach nur höhnisch. Das kann man oft in Diskussionen, in Auseinandersetzungen mitbekommen. Ja? Hast du keine Argumente mehr, dann bleibt nur noch die miese Tour, den anderen fertig zu machen und ihn zu verhöhnen. Und dann macht Laban noch einen Schwenk und holt zu einem weiteren Schlag gegen den Schwiegersohn aus, um ihn des Diebstahls zu überführen. Er sagt nämlich dann in Vers 30, und wenn du schon weggezogen bist, sehntest du dich so sehr, warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen? Also, wenn du schon Heimweh hast, dann kannst du meinethalben abhauen, aber was hat dein Heimweh, lieber Schwiegersohn, mit meinen Göttern zu tun? Da steht im Hebräischen ausdrücklich ein Plural, Teraphim. Das waren wahrscheinlich kleine menschenähnlich geformte Bilder, die so damals betrachtet wurden als Spender irdischer Güter, die so als Orakelgötzen verehrt wurden. Die gab es offensichtlich im Hause Labans. Und wir wissen an dieser Stelle schon mehr als Jakob. Wir wissen ja, dass Rahel die hat mitgehen lassen. Aber Rahel hat es auch dem Jakob offensichtlich nicht erzählt. Sie hat die einfach in der Eile des Aufbruchs mitgehen lassen. Und als Laban dann nach Hause kam und merkte, der Schwiegersohn ist weg, die Töchter sind weg, die Enkel sind weg und die Hausgötter sind auch noch weg. Was sehen wir daran? Daran sehen wir, dass diese Götzenbilder in der Großfamilie offensichtlich einen wichtigen Platz hatten. Sonst hätte Laban das nicht gleich gemerkt. Man fragt sich, was erhofften die sich davon? Das war möglicherweise verbunden mit dem Ahnenkult, den es in solchen Regionen auch noch gab, so als die Ahnen, als Schutzgötter, und die dann identifiziert wurden mit diesen kleinen Schutzgötzen, Figuren. Wer beschützt dich? Und Laban erhofft diesen Schutz offensichtlich von seinen Schutzgöttern. Und irgendwie hatten das die Töchter verinnerlicht, und als sie aufbrechen, das hatten wir in Vers 19 gesehen, Laban war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Hausgötter. Also die waren davon noch irgendwie geprägt. Wir wissen nicht genau, warum Rahel die in dieser Situation mitgegeben hat. Vielleicht war das auch eine Übersprungshandlung. Und die ganze Rede von Laban läuft dann aber in diesem Kapitel auf diese eine Frage hinaus: Warum hast du meine Götter gestohlen? Okay, du hast meine Töchter genommen und die Enkel genommen, aber warum hast du meine Götter gestohlen? Und liebe Leute, wenn wir die biblische Geschichte weiter verfolgen, dann bleibt das kein Einzelfall. Und deswegen warnt ja der heilige, lebendige Gott sein Volk immer wieder davor, sich auf die Hilfe von Götzen und Göttern zu verlassen. Zum Beispiel in Jesaja 40, ab Vers 18, da warnt der Prophet im Namen Gottes, Jesaja 40, Vers 18, da sagt Gott: Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Und dann schildert Jesaja ganz ironisch die Abstrusität, eigentlich den Irrsinn dieses Götzendienstes, und sagt: Wie kann sich jemand darauf verlassen? Ja, der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten dran. Wer zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Ja, also da hören Sie die pure Ironie. Ja, wem das Geld für Metall gewissermaßen reicht, der nimmt eben ein bisschen Holz, und dann muss derjenige, der daraus einen Gott macht, auch noch darauf achten, dass dieses Göttlein nicht wackelt. Aber die Menschen machen das. Und das geht ja im Neuen Testament weiter. Wenn Sie sehen, wie Paulus in dieser Kulturmetropole, Athen, auf dem Areopag seine Rede hält, wo er es wirklich mit der Crème de la Crème der Philosophie und der Bildung und der kulturellen Entwicklung jener Zeit zu tun hat. Und er ist wirklich erschüttert darüber, dass es boomt vor Götzenbildern. Und weiß nicht, wie er das zusammenbringen will. Er sagt dann in Apostelgeschichte 17, Vers 16, als sie dahin kamen, gingen sie, nein, sorry, es ist nicht Vers 16, sondern es ist später, doch, es ist Vers 16. Als aber Paulus in Athen war, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Die hatten für jeden Fall einen eigenen Götzen gewissermaßen. Also das gab es nicht nur in Israel, das gab es nicht nur in Babylon, das gab es auch in Athen. Und ich will Ihnen sagen, das gibt es auch bis heute. Das ist ja kein Geheimnis, wie viel Okkultismus auch in intellektuellen Kreisen verbreitet ist. Das ist allgemein bekannt. Bei Top-Managern aus der Wirtschaft, da gibt es Berichte von grausigsten Ritualen, zu dem sich solche Leute versammeln. Unvorstellbar, was da alles geschieht. Finsterster Okkultismus. Warum? Ist das Suche nach Halt, nach Schutz, nach irgendetwas, was über uns hinausgeht? Denken Sie an die Fußballer. Mit wie viel Aberglauben die sich oftmals befassen. Und wenn sie nicht einen bestimmten Schuh am rechten oder am linken Fuß als ersten angezogen haben, dann fürchten sie, ein schlechtes Spiel zu machen. Oder sie setzen auf irgendwelche anderen seltsamen Praktiken. Wie viele Künstler setzen auf Aberglauben und verborgene Kräfte? Ja, und selbst wo der Mensch den Schöpfergott angreift und für tot erklärt, bleibt er auf der Suche nach Religion und damit auch nach Götzen. Ich will Ihnen nur ein aktuelles Beispiel nennen, den Historiker Yuval Noah Harari, einer der Chefberater des WEF und einer der Propheten des Transhumanismus, der den Menschen mit Maschinen gewissermaßen verbinden will. Harari hat vor einiger Zeit gesagt, das Wort Freiheit erweist sich wie die Seele als leerer Begriff, der keine Bedeutung hat. Harari sagt, es gibt keine wirkliche Freiheit, es gibt keine wirkliche Seele, das ist nur Wort geklingelt. Und dann schreibt er in diesem Buch Homo Deus, also der Mensch als Gott, das 2017 in deutscher Übersetzung rauskam, wie der Mensch mit Hilfe von Technik seine Geschicke zwar selber lenkt, aber er brauche spirituelle Reisen, mit denen er irgendwie in die wunderbare Geisteswelt eindringen könnte. Und Harari empfiehlt in diesem Zusammenhang unter anderem die buddhistische Meditation. Der Buddhismus ist relativ unproblematisch für solche Leute, weil es da keinen persönlichen Gott gibt im Buddhismus. Und Harari, das wissen Sie, träumt von künstlicher Intelligenz, von intelligenten Computern, die den Menschen eines Tages überlegen sein werden, und von sogenannten Mensch-Maschine-Hybriden, die denen, die es sich leisten können, eine übermenschliche Lebensdauer ermöglichen sollen. Und in dem allen predigt Harari den Götzen des Transhumanismus, der Weiterentwicklung des Menschen über den Menschen hinaus. Und er fragt in einem Kommentar in diesem Buch Homo Deus, ich zitiere das wörtlich, wird das Silicon Valley, also Sie wissen, Big Data, Big Tech, all diese großen Konzerne, die diese riesigen Forschungsprojekte zur Überwindung letztlich der Begrenzung des Menschen versuchen, er sagt, wird das Silicon Valley am Ende nicht nur neue Geräte, sondern auch neue Religionen produzieren. Und ja, daran sieht man auch die erklärten Götter des und die erklärten Gegner des lebendigen Gottes hoffen auf ihre Schutzgötter. Und für wieder andere wird die Macht selbst zu einem spirituellen Anker, an den sie ihr Leben hängen. Für manche Leute ist die Macht der Götze, dem sie alles opfern. Dem Götzen der Macht opfern sie notfalls auch ihre Ehen, ihr Familienleben, ihre Gesundheit, um sich daran zu klammern, weil sie davon letztlich den Sinn und den Schutz ihres Lebens erhoffen. Und sogar, wenn einer diese Ideologien durchschaut, dann lauert immer trotzdem noch die Anfechtung des Götzendienstes. So warnt der Apostel Johannes die Christen, er warnt sogar die Christen im letzten Satz seines ersten Johannesbriefes, 1. Johannes 5, Vers 21. Da schreibt Johannes, und man ist völlig überrascht, dass man am Ende dieses Briefes auf diese Warnung stößt, Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Das ist der letzte Satz des ersten Johannesbriefes. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Das können auch sehr handgreifliche Götzen sein, auf die man baut. Für den einen ist es eine wirtschaftliche Sicherheit. Für den anderen ist dieser Abgott, ja, menschliche Anerkennung. Menschliche Anerkennung. Ein Theologe, dessen Buch ich neulich las, hat das sehr, sehr ehrlich zugegeben. Er zitierte dort eine Strophe dieser alten Hymne, Be thou my vision. Ja, und da heißt es in einer Strophe, ich hänge mich weder an Reichtum noch an leeren menschlichen Ruhm. Und das zitiert dieser Theologe, Riches I heed not, nor man's empty praise. Also weder Reichtum noch an menschlichen Ruhm will ich mich hängen. Und dann sagt er ganz offen und fügt hinzu, und man muss als Leser natürlich schmunzeln, also Reichtum reizt mich wirklich nicht. Aber menschlicher Ruhm schon. Davon nehme ich alles mit, was ich irgendwie kriegen kann. Danke, wie vergänglich er auch sein mag. Ja, das ist sehr ehrlich. Er sagt, mit Geld kannst du mich nicht locken. Reichtum kratzt mich nicht. Aber menschlicher Ruhm, so als Theologe, davon kann ich eigentlich gar nicht genug kriegen. Und ich denke, liebe Leute, jeder von uns steht in der Gefahr, seine Lieblingswährung zu haben. Seine Lieblingswährung, an der er besonders hängt. Jeder von uns hat so seine kleinen Schutzgötter, auf die er hofft. Bei den Businessmenschen ist das oft der materielle Erfolg. Für den Wissenschaftler ist es wahrscheinlich die Anzahl seiner Veröffentlichungen, die Länge seiner Publikationsliste, was er da so vorweisen kann. Ist doch schön, wenn man da so 50, 60 Veröffentlichungen auf seiner eigenen Literaturliste stehen hat. Für den Häuslebauer ist das vielleicht die perfekte Wärmedämmung und der blühende Garten. Die Wärmepumpe wird es bestimmt nicht sein. Und ja, manche machen dann so ihre Gärten so auf Streichholzlänge, ne? Rasieren sie da den Rasen und dann sind sie glücklich, dann wenn am Ende des Tages das alles herrlich sie anstrahlt und sie, ihr Garten ist in Ordnung und dann ist ihre Welt in Ordnung, egal was mit den menschlichen Beziehungen ist, von Gott ganz zu schweigen. Und ich denke, wahrscheinlich brauchen die meisten von uns das und ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Wir brauchen es, dass wir von Zeit zu Zeit an unserem Gebetsplatz niederknien und am besten mit der Hymne von William Cooper beten, die übersetzt etwa so lautet, der liebste Götze, der mich freut, was immer er mag sein, vom Thron will ich ihn stürzen heut zu Ehren, dich allein. Ich denke, es ist gut, diesen Vers ab und zu beten. Der liebste Götze, der mich freut, was immer er mag sein, vom Thron will ich ihn stürzen heute, zu Ehren dich allein. Im Original klingt das natürlich viel schöner. The dearest idol I have known, whatever that idol be, help me to tear it from thy throne and worship only thee. Hilf mir, diesen Götzen von deinem Thron runterzuziehen und allein dir die Ehre zu geben. Und das ist genau das Ziel, zu dem unser Kapitel uns heute hinführen will, indem er uns zunächst mal zeigt, wie Laban mit seinen hilflosen Götzen scheitert. Das will uns dieser Text zunächst mal vor Augen führen. Wie Laban mit seinen hilflosen Götzen scheitert. Schauen Sie sich doch mal diesen Vers 30 am Ende an. Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll, wenn es dann heißt, dass er sagt, warum hast du mir denn meinen Gott gestohlen, sagt er zu Jakob. Warum hast du mir denn meinen Gott gestohlen? Und er merkt gar nicht, wie lächerlich er sich damit macht. Also, wenn das dein Gott ist, der nicht mal auf sich selbst aufpassen kann, dass er gestohlen wird, bitteschön, was ist denn das dann für ein Gott? Wenn dein Vermögen nicht mal auf dich und auf sich selbst aufpassen kann, sondern vielleicht eines Tages einfach futsch ist oder in irgendwelchen Dingen aufgebraucht oder investiert wird, die dich nicht glücklich machen, sondern unglücklich. Also das ist sehr entlarvend, dieser Vers 30. Und Laban in seiner Jämmerlichkeit merkt nicht mal, wie lächerlich das ist, wenn er sagt, du hast mir meinen Schutzgott geklaut. Und Jakobs Antwort dagegen ist in diesem Falle ohne Arg und ganz frei heraus. Er sagt in Vers 31, Jakob aber antwortete und sprach zu Laban, ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen. Ganz ehrlich, ich will dir sagen, Laban, warum ich abgehauen bin. Ich hatte Angst, wenn wir sagen, jetzt gehen wir, dann sagst du ein Jet und versuchst alles, um deine Töchter irgendwie von mir wegzureißen und sie doch noch unter deiner Oberhoheit zu belassen. Und im Hinblick auf diese Hausgötzen, da hatte Jakob wirklich ein absolut reines Gewissen. Er wusste das nicht, dass Rahel das gemacht hat. Und er dokumentiert dieses reine Gewissen auch, indem er die Todesstrafe über das Mitglied seines Clans verhängt, das sich dieses Unrechts schuldig gemacht haben soll, weil er das für absolut undankbar hält. Er sagt, schau dir doch, guck dir doch an, wer es gemacht hat, dann werden wir das entsprechend ahnen. Und wir, die Leser, wissen in diesem Falle schon mehr als Jakob. Wenn er hier in Vers 32 sagt, bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern, suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn gestohlen hat. Und das ist jetzt eigentlich eine bedrohliche Situation. Und wir fiebern mit Rahel mit und sagen, ha, hoffentlich wird es nicht rauskommen. Aber was macht Gott? Gott benutzt diese Situation, um uns die Machtlosigkeit aller Götzen vor Augen zu führen. Denn jetzt ist es an Jakob zu spotten in Vers 32. Und er sagt dem Laban, such nur deine Götter, such sie mal. Ja? Vers 32, bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Hier vor unseren Brüdern, such sie. Weißt du, Laban, angesichts des lebendigen, allmächtigen Gottes, den ich kenne, es ist nur lächerlich, was du hier veranstaltest. Und dann bringt Vers 33 ja eine ganz detaillierte Beschreibung dieser Szene. Das liest sich fast wie ein Drehbuch. Vers 33, da ging Laban in die Zelte Jakobs. Also der macht das wirklich. Ja, er ging in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts. Und er ging aus dem Zelte Leas in das Zelt Rahels. Also wir merken, jetzt steigt die Spannung. Und da schwenkt die Kamera jetzt zu Rahel. Und was macht Rahel in Vers 34? Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich draufgesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Merken Sie die Ironie dieser Situation? Ich bin ehrlich gesagt auch beeindruckt von Rahels Nervenstärke hier. Sie setzt sich da einfach drauf und geht davon aus, dass das gut gehen wird. Und anstatt ängstlich abzuwarten, dass ihr Diebstahl enttarnt wird, ergreift sie gleich selber die Initiative, also nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung, und sagt dann in Vers 35, da sprach sie zu ihrem Vater, mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Daher fand er den Hausgott nicht, wie sehr er ihn auch suchte. Also Das ist ja nun wirklich sehr krass, ne? Sie sagt, du brauchst mich gar nicht so grimmig anzuschauen, Vater, denn es geht mir eben nach der Frauenweise. Das ist die Umschreibung des Befundes der Menstruation. Und vielleicht kann man Rahels Verhalten am besten hier mit diesem jiddischen Begriff der Chutzpe beschreiben. Das kommt vom hebräischen Wort Chutzpa. Und ich habe extra mal eine Definition für Chutzpe rausgesucht und die lautet so. Chutzpe, Mischung aus intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. Ich denke, das ist eine gute Definition. Nochmal, eine Mischung aus intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. Und dafür ist wirklich hier die Rahel ein Paradebeispiel. Da sprach sie zu ihrem Vater, zürne nicht, ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Und so viel Chutzpe traut Laban seiner Tochter dann doch nicht zu. Und er sucht emsig weiter an allen möglichen anderen Stellen und findet natürlich nichts. Und schauen Sie, Gottes Wort schildert uns ja das mit Absicht. Wir wissen ja aus dem Selbstzeugnis der Bibel, dass jedes Wort, was wir hier haben, was Gott uns durch seine Boten aufschreiben lässt, dass hinter jedem dieser Wörter Gott steht. Im Original Hebräischen, was das Alte Testament angeht. Und das heißt, Gott will, dass es so geschildert wird. Sonst hätte er für eine andere Schilderung in der Bibel gesorgt. Und Gott zeigt uns das so. Ich bin überzeugt deswegen, weil der Text da so drauf drängt, um deutlich zu machen, wie lächerlich die Götzenanbeter werden. Ja, im Grunde genommen wird der Götzenanbeter hier in diesem Rumgesuche und wie er von der Rahel im Grunde genommen veräppelt wird, kann man sogar sagen, in dieser Situation, er wird der Lächerlichkeit preisgegeben und damit zugleich, und das ist viel wichtiger, seine Götzen. Denn seine Götzen sind so schwächlich, dass sie sich nicht wehren können, wenn eine Frau sich einfach draufsetzt. Und wissen Sie, sollte Rahel bis dahin vielleicht noch eine leise Hoffnung auf diese Götzen gesetzt haben, das war ja so ihre Familientradition, sollte sie vielleicht bis dahin noch gehofft haben, naja, es ist gut, den Götzen doch hier zu haben, vielleicht bringt es ja doch was. Ich denke, von dem Moment an hat sie diese Götzen selber entzaubert. Die Theologen sagen entmythologisiert. Also in dem Moment hat Rahel selber den letzten Funken Glauben, der in ihrem Herzen vielleicht noch da geblieben waren, diese Götzen selber entmythologisiert. Sie setzt sich drauf und der Götze kann nichts mehr machen. Und sehr interessant, einige hundert Jahre später hat Gott ja dann durch Mose die Reinigungsgesetze eingeführt, die dann für das Volk Israel eine gewisse Zeit lang galten. Aus symbolischen Gründen, auch aus pädagogischen Gründen hat Gott diese Reinigungsgesetze eingeführt. Und in diesen Reinigungsgesetzen heißt es über die Frau, wenn sie ihre spezielle Zeit hat, in 3. Mose 15, Vers 20, und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein sein. Und worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und spätere Leser, das müssen wir uns einfach klar machen, hatten ja dann beide Texte vor sich. Die hatten den Text 1. Mose 31 vor sich und die hatten den Text 3. Mose 15 vor sich. Und die hatten beide Texte vor sich und haben sie nebeneinander gelesen und die konnten dann noch deutlicher die Ironie dieser Situation erkennen. Die Hilflosigkeit dieser Schutzgötter, die sich nicht wehren können, weil Rahel sich draufsetzt. Und damit richtet dieser Bibeltext an uns alle, ja, man könnte sagen, fast die zudringliche Frage, wer beschützt dich? Wovon erhoffst du dir den entscheidenden Schutz? Worauf traust du im Innersten deines Herzens? Woran klammerst du dich wirklich fest? Und dieses Kapitel macht uns deutlich, es gibt im Letzten nur diese beiden Machtoptionen. Entweder die hilflosen Schutzgötter aller Kategorien, und wir haben jetzt nun wirklich die Kategorien von Laban bis ins 21. Jahrhundert so ein bisschen abgeschritten, ein paar Beispiele. Entweder die hilflosen Schutzgötter oder, und das ist die zweite Möglichkeit, der heilige Beschützergott. Und es geht im Letzten um diese eine Alternative. Entweder die hilflosen Schutzgötter oder der heilige Schutzgott. Gott, der wahre Schutz und Beschützer Gott. Und das ist die Frage, die du dir stellen musst, die ich mir stellen muss. Auf wessen Schutz verlässt du dich? Und dann musst du hinschauen, ab Vers 35 hier, jetzt sind wir wieder in 1. Mose 31, kann man richtig zuschauen, und das schauen wir uns jetzt zum Schluss an, kann man richtig zuschauen, wie Jakob allmählich in die Offensive kommt gegenüber seinem Schwiegervater. In Vers 35 heißt es dann, da sprach sie zu ihrem Vater, mein Herr, zürne nicht, ich kann nicht aufstehen. Und dann geht's weiter, Vers 36. Und Jakob wurde zornig und schalt Laban und sprach zu ihm, was habe ich dir Übles getan oder gesündigt, dass du so hitzig hinter mir herziehst? Du hast all meinen Hausrat betastet. Was hast du von deinem Hausrat gefunden? Lege das her vor meinen und deinen Brüdern, dass sie zwischen uns beiden richten. Diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe, deine Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es selbst ersetzen. Du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost. Kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient. 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Du hast ihn mir 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend gesehen und meine Mühe. Man kann sich vorstellen, dass der Jakob diese kleine Rede sich wahrscheinlich, wenn er zornig gewesen war, in den Wochen und Monaten davor immer mal wieder gehalten hatte. So kommt es einem hier vor. Ja? Jetzt bricht es aus ihm heraus. Und in diesem letzten Vers 42 sagt er, wenn nicht Gott auf meiner Seite gewesen wäre, oder in einer anderen Übersetzung heißt es so schön, wenn nicht Gott für mich gewesen wäre, dann hätte ich jetzt keine Chance. Und merken Sie, er kritisiert hier dieses feindselige Vorgehen von Laban und er sagt, deine Anklagen sind nicht mal bewiesen. Also für Jakob gilt natürlich, das war gerade noch mal gut gegangen, er hatte ja besten Wissens und Gewissens gehandelt. Übrigens sehen wir daran auch, dass Gott uns vor den Folgen schützen kann, die durch fremde Schuld eigentlich logisch wären. Also Gott schützt hier den Jakob. Ja? Und so kann Gott uns auch oft schützen, wenn er das will, vor den Folgen der Schuld anderer und manchmal auch vor den Folgen unserer eigenen Schuld. Und schauen Sie, der Jakob unterstreicht hier nochmal seine eigene Integrität. Er sagt, ich habe mich nicht bereichert, ich habe nicht schlampig gearbeitet. In Vers 39 sagt er, wenn ein Schaden an der Herde entstand, habe ich ihn dir ersetzt. Dazu wäre er gar nicht verpflichtet gewesen. Also die Rechtslage war so, dass nach traditionellem Recht im Nahen Osten die Hirten nicht Schadensersatz leisten mussten, wenn Schafe von wilden Tieren gerissen worden waren. Aber dem Laban war das Gesetz egal an dieser Stelle, er hat es gefordert. Und Jakob sagt in Vers 40, ich habe harte, unbequeme Arbeitsbedingungen akzeptiert, ich habe Überstunden gemacht, ich habe auf viel Nachtschlaf verzichtet, Vers 40, des Tages kam ich um vor Hitze, des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen und du hast mir nichts im guten Sinne vergolten. Du hast es im letzten nicht mal gewürdigt. Du hast mich da einfach ausgenutzt. Und wir sehen hier, da bleibt vom Idyll des Hirtendienstes nicht mehr viel übrig. Das war nur noch knüppelharte Arbeit. Und Jakob sagt, ich habe 2 Jahrzehnte unter diesen Bedingungen ausgehalten. Ich habe dir 14 Jahre um deine beiden Töchter gedient. Ich habe dann 6 weitere Jahre noch die Schafe betreut, trotz dessen, dass du ständig die Vertragsbedingungen nochmal umgeschrieben hast. Und jetzt ist die spannende Frage. Warum blickt Jakob trotzdem zuversichtlich in die Zukunft? Und warum macht Jakob am Ende nicht den Eindruck, dass er verbittert wäre? Und warum merken wir als Leser, wenn wir diesen Text studieren, dass sich das Blatt so langsam zu wenden beginnt? Jakob gibt uns selbst die Erklärung. Jakob sagt nicht, naja, es gibt die ausgleichende Gerechtigkeit des Schicksals. Die gibt es nicht, die gibt es oft nicht. Jakob sagt auch nicht, ja, das ist der Lohn meiner strategischen und intellektuellen Überlegenheit, lieber Laban. Ich bin eben doch ein bisschen klüger als du und ich werde dich schon noch über den Tisch ziehen. Nein, das sagt er auch nicht. Labans Macht wäre wahrscheinlich immer noch stärker gewesen als Jakobs Klugheit. Nein, es gibt diesen einen Grund in Vers 42. Und den benennt Jakob und er sagt, wenn es einen Grund dafür gibt, dass ich dir nicht mehr ausgeliefert bin, lieber Laban, wenn es einen Grund dafür gibt, dass du keine Macht mehr über mich hast und dass ich jetzt für meine Familie sorgen kann und dass ich jetzt endlich in meine Heimat zurückkehren darf, dann ist es dieser eine Grund, und das will ich dir sagen, Gott ist für mich. Wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks für mich gewesen wäre, das ist der Grund. Und wissen Sie, das ist hier diese krasse Alternative, von der ich die ganze Zeit rede. Auf der einen Seite die hilflosen Schutzgötter und auf der anderen Seite der heilige Beschützergott. Und jetzt vergleich mal das, was Jakob hier über den wahren Gott sagt, mit dem, was wir eben über die Götzen Labans erfahren haben. Was für ein schreiender Kontrast. Und damit wird eben nochmal deutlicher, dieser Gott, auf den Jakob sich verlässt, das ist nicht so eine anonyme Macht. Das ist auch kein lebloser Gegenstand, auf den man selber aufpassen muss, wie ein Schmuckstück. Und den man ungestraft in eine Satteltasche reinstopfen kann. Sondern unser Gott, Jakobs Gott, der wahre Gott, das sagt Jakob hier, das ist der Gott meines Vaters und meines Großvaters. Das ist der Gott, der seine Wirklichkeit tausendfach in der Geschichte bewiesen hat. Das ist aber auch der Gott, den man fürchten muss, der Schrecken Isaaks. Dieser Gott ist nicht harmlos, dann könnte er uns nicht wirklich beschützen. Man muss ihn fürchten, weil er eingreift. Man muss ihn fürchten, weil er heilig ist und weil das heißt, dass wir unser Leben vor ihm verantworten müssen, jeder von uns. Und ja, das ist der wahre Gott, auf den man sich verlassen kann, weil er seine Schützlinge nicht im Stich lässt. Und der dann am Ende auch letztlich für das Recht der Seinen sorgt. Und darum kannst du dich getrost darauf verlassen, auch wenn dein Recht auch in den letzten 3 Jahren in übelster Weise von manchem vielleicht mit Füßen getreten wurde. Dieser allmächtige Gott steht hinter dir. Auf den kannst du dich verlassen. Und er wird für dich sorgen, dass dir am Ende nichts fehlt. Und einmal wird jeder vor ihm als seinem Richter stehen müssen. Die Frage ist, wer dich beschützt? Man könnte sagen, dieser Vers 42 hier ist wie eine Kurzvorlesung in Fundamentaltheologie. Eine Kurzvorlesung über die Gotteslehre, wo Jakob sagt, das ist mein Gott. Das ist der wahre Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, der Schrecken Isaaks. Er ist auf meiner Seite gewesen. Er hat mein Elend gesehen und meine Mühe. Und wissen Sie, das ist am Schluss die entscheidende Botschaft des gesamten Kapitels. Das hören wir hier in Vers 42 aus dem Munde Jakobs. Der heilige Gott ist mein Beschützergott. Und interessanterweise, sogar Laban muss das zugeben. Wahrscheinlich platzt das im Zorn aus ihm heraus. Es wäre am Ende, wird er sich gesagt haben, hätte ich mir doch auf die Zunge gebissen. Aber es platzt aus ihm heraus in Vers 29, sogar Laban muss das zugeben, wo er sagt, ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte. Da lässt er nochmal so ein bisschen die Muskeln spielen. Aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich mit Jakob anders zu reden als freundlich. Jetzt hat er sich verplappert. Verstehen Sie? Eigentlich will er damit nochmal so, das drängt ihn einfach, seine Macht demonstrieren und sagen, wenn ich gewollt hätte, ich hätte dich trotzdem platt gemacht. Aber er verrät sich dabei und gibt wahrscheinlich unfreiwillig zu, dein Gott ist mir schon längst begegnet und er hat mich gewarnt, dich ja nicht anzutasten. Und Laban muss das selber zugeben, der heilige Gott ist der Beschützergott seines Schwiegersohns. Und jetzt erinnern wir uns daran, dass doch schon am Anfang des Berichts Gott selbst diese Zusage, aber auch diese Warnung ausgesprochen hatte. Nachdem Laban so wild entschlossen aufgebrochen war, um Jakob fertig zu machen, da ist Gott dem Aggressor schon entgegengetreten. Und wir können das lesen in Vers 24, Kapitel 31, 24. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm, hüte dich, hüte dich. Mit ihm anders zu reden als freundlich. Ich bin Jakobs Beschützergott. Und noch bevor Laban überhaupt in Sichtweise mit Jakob geraten ist, wird ihm hier schon der Zahn gezogen. Das wissen wir als Leser, dass Gott, noch bevor Laban sich wirklich auf Sichtweite dem Jakob nähern kann, Gott zieht ihm den Zahn und Gott sagt ihm, Laban, du hast keine Chance. Ich bin stärker. Und ja, wir haben doch oft auch selber diese Situation, dass wir mal ängstlich sind. Und der Jakob hat sich bestimmt ab und zu umgedreht und gefragt, wann kommt er nun, wann kommt er nun? Und irgendwann hat er die Staubwolke gesehen, die da aufloderte. Und er wusste, jetzt hat er mich gleich. Und manchmal fühlen wir uns auch so. Manchmal haben wir auch ja, wir sagen Spuntes, vor den Machtfaktoren, die uns bedrohen. Manchmal haben wir auch Angst als Menschen, von denen wir uns bedroht fühlen, oder Strukturen oder Machtkonstellationen oder gewisse amtliche Briefe, von denen wir uns bedroht fühlen. Das kennen wir doch auch. Aber wir dürfen wissen, der heilige Beschützer Gott ist stärker. Und er wird es deine Bedränger früher oder später spüren lassen. Vielleicht nicht immer so schnell, wie wir uns das wünschen. Und nicht immer so schnell, wie wir uns das so in unserer strategischen Weisheit vorstellen können. Aber er wird es sie spüren lassen. Dein Beschützer Gott lässt dich nicht im Stich. Und genauso hat es Gott schon versprochen in Kapitel 27, Vers 29. Da hatte er das dem Jakob schon zugesagt. Kapitel 27, Vers 29. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Und wenn du zu diesem Herrn gehörst, dann darfst du dessen gewiss sein, dass dir das gilt. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Ich denke, es sind besondere Stunden, die wir manchmal auch erleben dürfen, wenn die Gegner von Gottes Schützlingen spüren müssen, dass sie gegen Gott nicht ankommen. Das sind ganz besondere Stunden. Ich denke dann an eine Frau, von der Dale Ralph Davis in seinem Kommentar zu Jakob berichtet, eine Maria Linke, die war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin Ehefrau geworden, hatte geheiratet, kam dann nach dem Krieg in russische Kriegsgefangenschaft und wurde dort bis 1954 in einem Internierungslager eingesperrt, wurde manchmal geschlagen. Man wollte sie mit Gewalt zur Kooperation zwingen, weil sie eine begabte Frau war. Sie sollte im Bereich der Propaganda, der journalistischen Propaganda, beim Aufbau der DDR mithelfen. Und sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, ich bin Christ, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann als Christ niemals Propaganda für ein atheistisches System machen. Und sie haben sie zwingen wollen. Und dann hat der Vernehmungsoffizier Korobrow seine Pistole gezückt, den Lauf auf sie gerichtet und gesagt, na, glauben Sie immer noch an Gott? Und sie hat geantwortet, was aus mir wird, das werden nicht deine Kugeln entscheiden. Was aus mir wird, das werden nicht deine Kugeln entscheiden, hat sie ihm entgegengeschleudert. Das ist diese Geistesgegenwart, die Gott ihr geschenkt hat in dieser Situation. Du wirst mich nicht töten, nur töten können. Du wirst mich nur dann töten können, wenn Gott es dir erlaubt. Du wirst mich nur dann töten können, wenn Gott es dir erlaubt. Und ja, dann bin ich bereit zu sterben. Aber dann hast du ein Problem. Und Korobrow, was macht er? Er drückt auf den Abzug und nichts passiert. Und es ist wirklich so geschehen. Und ja, Maria, sie hört kein Engelsgesang, aber sie hört einen wütend schäumenden Mann, der über seine nutzlose Waffe flucht und der sie dann nochmal neu anlegt und noch ein zweites Mal abdrückt. Und wieder passiert nichts. Und da schmeißt er diese Waffe entnervt durch den Raum und befiehlt der Frau, so schnell wie möglich zu verschwinden. Das ist der Beschützergott. Und ja, wir wissen, dass Gott nicht jede Situation auf diese Weise gelöst hat. Wir wissen, dass Gott für andere seiner Kinder einen anderen Weg für den idealen Weg gehalten hat. Gott hat nicht jede Krankheit verhindert, nicht jedes Sterben, nicht jede Gefängniszeit, nicht jede Unterdrückung, nicht jede ungelöste Frage. Und er hat es auch nicht versprochen, dass er es immer gleich und sichtbar verhindert. Aber unser Text ist ein Beweis dafür, dass er es jederzeit kann. Dass er es jederzeit kann, wenn er es für richtig hält und wenn es für uns gut ist. Paulus sagt ja, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und wissen Sie, es waren die Waldenser, von denen so viele ermordet wurden wegen ihres Glaubens, die das 1655 in ihr Glaubensbekenntnis hineingeschrieben haben. Sie haben geschrieben, Zitat, wir glauben, dass die Kirche Jesu Christi nicht ausgelöscht werden kann, sondern dass sie für immer bestehen wird. Also sie wussten sich beschützt trotz aller Gefahr, weil sie wussten, Jesus kommt mit uns zum Ziel. Und das ist die Frage, wer beschützt dich? Und die Frage, worauf du hoffst, ob du auf hilflose Schutzgötter hoffst oder auf den heiligen Beschützergott. Und jetzt kommt die letzte Frage, die heißt ja, woher weiß ich denn, dass ich auf ihn hoffen kann? Woher weiß ich denn, dass ich auf Jakobs Seite stehe und nicht zu den Labans gehöre? Woran soll ich das denn festmachen? Kommen Sie noch ein letztes Mal bitte mit mir zu Vers 42 zurück. wo es heißt, wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, beziehungsweise für mich gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Und hier können wir es sehen. Hier können wir es sehen. Wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, sagt er. Und damit sagt er auch, das ist alles andere als selbstverständlich, dass der Gott meines Vaters für mich ist. Denn dieser Gott ist ja zu fürchten. Und warum ist er zu fürchten? Weil er heilig ist. Weil er vollkommen und gerecht ist und weil er Sünder mit ihrer Sünde nicht einfach da stehen lassen kann, ohne sie zu richten. Das haben ja die Reformatoren in der Bibel wieder entdeckt. Sie haben entdeckt, es kommt alles darauf an, worauf? Dass nicht, dass ich ein paar gute Werke für Gott tue. Es kommt alles darauf an, dass Gott für mich ist. Pro me, wie sie es auf Latein ausgedrückt haben. Pro me. Und nur dann, und das gilt bis heute, nur dann ist der heilige Gott, der objektiv zu fürchten wäre, nicht zu fürchten, wenn er für mich ist. Denn nur dann ist er zugleich mein Beschützergott. Und deswegen muss ich das wissen, ist er für mich oder ist er gegen mich? Als Sünder, der ich bin, der ich die Liebe zu ihm verraten habe, den Gehorsam ihm gegenüber verraten habe, die Ehre ihm schuldig geblieben bin, müsste er eigentlich zu fürchten sein und nicht mein Beschützergott. Aber wir können noch viel sicherer wissen, ob Gott für uns ist, als es Jakob damals möglich war. Gott hat uns inzwischen einen noch viel deutlicheren Beweis gegeben. Und Paulus, der sein Glück, als er das entdeckte, auch kaum fassen konnte, hat das dann später im Römerbrief aufgeschrieben, auch für uns, in Römer 5, Vers 8, wo er sagt, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist der Anker unserer Gewissheit. Dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und mit diesem Beweis seiner Liebe fordert Gott dich auf seine Seite zu treten. Mit diesem Beweis seiner Liebe fordert Gott dich auf, sich in seinen Schutzraum zu flüchten und nicht bei Laban stehen zu bleiben. Diesen heiligen, lebendigen Gott zu deinem Beschützergott zu machen. Denn das sagt die Bibel auch sehr klar, von Natur aus gehören wir zum Laban-Clan. Von Natur aus, da pflegen wir unsere größeren und kleineren Schutzgötter. Und Laban wollte diese Schutzgötter ja sogar noch mit dem richtigen Gott kombinieren. Und wir stehen auch manchmal in der Versuchung, das zu probieren, dass wir so unsere Schutzgöttlein mit dem wahren Gott irgendwie zusammendenken wollen. Und Gott lässt sich das nicht bieten. Und als Laban am Ende des Tages merkt, dass er gegen Jakob keine Chance hat, da bietet er dem Jakob dann plötzlich einen Freundschaftsvertrag an. Ja, das ist so interessant. Plötzlich, daran sieht man, wie Gott den Jakob stark macht. Und plötzlich ist Jakob für Laban nicht mehr der geduldete Schwiegersohn, sondern er ist ein starkes Gegenüber, mit dem man besser in Frieden lebt. Und das hat Gott gemacht. Das hat Gott gemacht, dass er diesen so bedrängten Jakob so stark gemacht hat. Und so will er dich wirklich stark machen. Er will dich beschützen. Er will dich segnen. Er will seinen Schutzpanzer um dich herum legen. Und es ist so interessant, dann machen sie einen Vertrag. Laban merkt jetzt, wie stark Jakob geworden ist und sagt, lass uns einen Freundschaftsvertrag machen, dass keiner von uns über diesen Punkt hinweg gegen den Willen des anderen ihm nachgeht. Und dann sprechen beide so eine Formel. Und Laban beruft sich in Vers 53 auf den Gott Abrahams, den Gott Nahors und den Gott von deren Vater Terach. Das ist theologisches Kauderwelsch. Ne? Also Abraham, okay, Labans Uronkel, dem hatte sich der heilige Gott offenbart, aber Nahor, was sollte das? Das war Labans Opa, das war höchstwahrscheinlich ein Heide, von dem erfährt man nirgendwo, dass der irgendwas mit Gott zu tun gehabt hat. Und dann Labans Urgroßvater Terach, nach allem, was wir wissen, war der ebenfalls ein Götzendiener. Und Laban mischt die nun alle in seinem Schwur zusammen und bekennt sich zu denen. Er hat nichts gelernt. Er hat nichts gelernt, obwohl ihm die Schwäche seiner hilflosen Götter ja vor Augen geführt wurde. Aber erstaunlich, und deswegen erzähle ich das, ist, wie zum Schluss Jakob reagiert. Und das ist ein ganz wunderbarer Abschluss. Jakob merkt offensichtlich, dass er jetzt ein Zeugnis für die Wahrheit geben muss. Also Jakob hätte sich ja auch diplomatisch auf Abraham berufen können. Das war ja so der kleinste gemeinsame Nenner. Den hatte ja der Laban immerhin auch genannt. Und er hat gesagt, ich will jetzt keinen Streit anfangen und so weiter. Also berufe ich mich auch mal auf den einzig lebendigen Gott unter den dreien, die er genannt hat, auf den Gott Abrahams und zeige damit nochmal meinen Willen. Ich betone das Gemeinsame gewissermaßen. Und das ist hier der Gott Abrahams. Aber das wäre Heuchelei gewesen. Weil der Gott Abrahams nichts gemein hat mit den Götzen Nahors oder Terachs. Und deswegen lässt Jakob sich auf dieses ökumenische Spielchen nicht ein. Sondern was macht er? Er bekennt sich in seinem Schlusswort kurz und knapp zu dem Gott Isaaks, der ja auch zugleich der Gott Abrahams ist. Und er sagt das hier so deutlich, Jakob schwor ihm bei dem Schrecken Isaaks, dem Gott seines Vaters. Und es kommt mir so vor, als ob Jakob dem Laban nochmal sagen will, es ist der Schrecken Jakobs. Er ist heilig. Mensch, Laban, begreif es doch. Laban, begreif es doch. Es gibt nur diesen einen Gott. Und am Ende wird alles darauf ankommen, dass der für dich ist und nicht gegen dich. Wir hätten es verdient, dass er gegen uns alle wäre. Aber er will uns ja retten. Kapiere endlich, Laban, dass du vor diesem Gott zusammenzucken und erschrecken musst, damit du endlich dich zu ihm flüchtest und seine Rettung suchst. Zum letzten Mal die Frage, weißt du, wer dich beschützt? Es gibt nur einen Gott, der das wirklich kann. Es gibt nur diesen einen Gott, der seine Macht bewiesen hat. Und der dir durch Jesus Christus auch seine Liebe bewiesen hat. Als er am Kreuz von Golgatha starb. Als er dort meine und deine Strafe trug. Sonst hätte Gott uns strafen müssen und uns wäre am Ende nur die ewige Verlorenheit, die Hölle geblieben. Aber Jesus ist für uns in den Riss getreten. Jesus hat unsere Schuld und unsere verdiente Strafe auf sich gezogen. Und deswegen ist er der Retter. Und wenn du dich zu ihm flüchtest und das zugibst und sagst, Jesus, ich habe meine Situation bisher nicht so kritisch eingeschätzt, aber ich gebe dir recht. Ich kapiere jetzt erst, in was für einer gefährdeten Situation ich mich befinde, als ganz normaler Sünder, als einer, der Gott nicht liebt und nicht ehrt und mit ganzer Hingabe folgt. Ich habe es begriffen, Jesus, ich habe es begriffen. Aber ich habe auch begriffen, dass du alles getan hast, um mich da rauszuhauen, um mich zu retten, dass du gestorben bist und dass ich weiß, was du über dein Sterben gesagt hast, nämlich, dass es unsere Strafe für ewig tilgt, wenn wir dir glauben. Weil ich weiß, dass du das bestätigt hast durch deine Auferstehung. Weil ich weiß, dass das Grab wirklich leer war. Weil das so großartig, überwältigend sicher bezeugt ist in den biblischen Quellen. Jesus, dass du Recht behalten hast. Dass du deine Macht über die Sünde und den Tod und den Teufel bewiesen hast. Darum will ich jetzt dir vertrauen. Und mich allein auf dich verlassen. Weißt du, darauf kommt es an. Am Ende kommt es darauf an, dass Jesus für dich ist. Und dann darfst du mit Sicherheit wissen, dass auch der Vater, Gott der Vater, für dich ist und dich mit offenen Armen annehmen wird. Und dann kannst du voller Freude singen, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde, und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun, der Feinde und Widersacher Rott. Wenn du den Beschützer Gott hast, wenn du zu ihm gehörst, dann bist du wirklich sicher. Amen.